Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Aufraumarbeiten im Misox sind in vollem Gang. Von der Naturkatastrophe sind gerade alle Departemente der Regierungsräte betroffen. Ein Augenschein vor Ort hat unter anderem Markus gerade aufgenommen. Die ganze Zerstörung hat ihm Eindruck gemacht, aber auch die Solidarität.
Mich hat auch beeindruckt, wie man die Katastrophe bewältigt hat, dass man zusammengehalten hat, um die Krise zu bewältigen, also der Zusammenhalt, Solidarität im Tal.
Was die Aufgaben sind von den verschiedenen Departementen und was ihre Vorsteher machen können, gibt es in dieser Sendung. Und seit die Querspange in Etzschtel offen ist und die Lindbrück zu, gibt es im Kanton Glaris viel mehr Stau und Haufen Ärger. Mit der Wiedereröffnung von der Lindbrück ist ein neuer Versuch gestartet worden, am Verkehr Herr zu werden. Gegen die Öffnung hat es aber Einsprachen gegeben. Darum sagt die Brücke nicht durchgehend offen.
Jetzt geht es darum, dass wir eben wegen diesen Einsprachen halt auch nicht überschiessen, sondern aufzeigen, dass wir nicht das blindlings einfach machen wollen, sondern dass auch der Kanton Mass wird halten.
Sagt der Regierungsrat Thomas Tschudi. Wie genau die Regeln sind und ob die Öffnung schon etwas genützt hat, hören wir in der nächsten Viertelstunde. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Vor mehr als einer Woche ist es passiert, die Naturkatastrophe im Misox. Wegen dem starken Unwetter ist es zu gröberen Schäden gekommen. Die Regierung des Kantons hat heute über die Lage im Misox informiert. Der Luciano Cherry berichtet.
Vor Naturkatastrophen betroffen sind gerade alle Departemente der verschiedenen Regierungsräte. Darum sind auch schon ein paar von ihnen vor Ort gewesen. Zum Beispiel gestern der Regierungsrat Markus Gaduff. Er leitet das Departement für Volkswirtschaft und Soziales.
Trotz aller Schönheit von der Natur ist einmal mir gezeigt worden, welche Kraft das die Natur hat. Es ist eindrücklich, wie man sieht, die Felsbrücken, die Schlamm, das Holz, das überall rum ist, auch die Schäden an den Häusern, das ist eindrücklich. Mich hat auch beeindruckt, wie man die Katastrophe bewältigt hat, dass man zusammengehalten hat, um die Krise zu bewältigen, also der Zusammenhalt, Solidarität im Tal.
Aktuell gibt es noch viele offene Fragen. Zum Beispiel, wie teuer der ganze Schaden effektiv ist. Derartige Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beantwortet werden. Laut dem Regierungspräsident, am Jon Domenic Parolini, gibt es viele verschiedene Herausforderungen. Und alle aufs Mal. Unter anderem bei der Räumung der Strassen.
Die Leute von meinem Departement, vom Amt für Natur und Umwelt, sind vor allem dran, wenn es darum geht, auch Deponiestandorte zu finden und auch bei den Kläranlagen, dass die wieder in Betrieb gesetzt werden können. Also es gibt in den verschiedensten Bereichen viel Arbeit zum Tun. Und dann nicht vergessen, es ist immer noch eine Person, die gesucht wird, die leider bis jetzt noch nicht gefunden werden konnte.
Wegen dem starken Regen hat es auch einen gut 120 Meter langen Teil von A13 in der Nähe von Misocco beschädigt. Wegen dem ist die A13 für den Transitverkehr bis auf Weiteres gesperrt worden. Jetzt soll dieser Abschnitt schon diesen Freitag wieder einspurig geöffnet werden, wie die Vorsteherin vom Departement Infrastruktur, Energie und Mobilität, die Carmelia Meissen, sagt.
Die Voraussetzung ist natürlich, dass die Bauarbeiten weiterhin so reibungslos laufen tun, wie das in den letzten Tagen der Fall war. Dass auch die Witterungsverhältnisse stabil bleiben. Unsere Informationen sind, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann kann die Öffnung stattfinden, was wir natürlich seitens der Regierung auch sehr begrüßen würden.
Die Hauptstrasse H13 sollte auch bis auf Misocco wieder geöffnet werden. Zwischen Misocco und Grono bleibt sie aber weiterhin nur für den lokalen Verkehr offen. Auch betroffen von dem Ereignis ist die Wirtschaft, wie der Markus Gaduff sagt.
Es ist vor allem die Hotellerie, die Restauration, die entlang von der A13, also nicht nur südlich vom San Bernardino-Tunnel, sondern auch nördlich vom San Bernardino-Tunnel, Umsatzeinbußen muss in Kauf nehmen oder zum Teil sogar totale Ausfälle haben.
Auch die Landwirtschaft spürt die Folgen des Unwetter. Gut 100 Hektar Nutzfläche sind laut Markus Gaduff betroffen. Von denen gut 15 Hektar, die stark betroffen sind. Und es ist fraglich, ob die wieder gebraucht werden können.
Die Bündner Regierung hat heute entschieden, um 200'000 Franken der Glückskette zur Verfügung zu stellen. Die Glückskette hat eine Sammelaktion gestartet für die vom Unwetter geplagten Regionen. Nicht nur das im Kanton Graubünden, sondern auch im Tessin und Wallis. Ein Moor ist ein Lebensraum für seltene Pflanzen und dazu auch ein CO2-Speicher. Moorlandschaften sind wichtige Flächen, aber etwa 95% der verloren gegangenen Flächen kann man nicht mehr renaturieren, also zurückführen in naturnahen Zustand. Nicht so auf der Vorderalp im Eienfeld. Das Gebiet wird renaturiert. Am letzten Wochenende ist der jetzige Stand der Bevölkerung präsentiert worden. Livio Biondini.
Auf der Vorderalp im Maienfeld leben wieder seltene Pflanzen und Tiere. Eines der letzten intakten Moore ist hier nämlich rechtzeitig gefunden und renaturiert worden. Wie das es überhaupt dazu gekommen ist, erzählt der Geograf, der Markus Kamastral, der das Moor der Bevölkerung präsentiert hat.
Ursache war, dass hier jemand die Alp kartiert hat und dann das vorgefunden hat, die Entwässerungsgräben, aber auch noch eigentlich der einigermaßen intakte Zustand in Teilflächen. Und dann aus persönlichem Kontakt mich kennt hat, auf den Kanton zugegangen ist. Natürlich auch auf die Stadt als Grundeigentümerin, auch auf Bewirtschafter, also auf den Alpvogt. Und da hat man sich gefunden. Zum Glück ist eine sehr schöne Zusammenarbeit entstanden. Und im Rahmen von dem hat man dann das hier renaturieren können oder respektive wieder vernässen.
Der Zustand des Moors war stark entwässert. Es hat intakte Gräben, die das Wasser schnell abgeführt haben.
Was dazu geführt hat, dass so dem Torfkörper einfach das Wasser gefehlt hat, dem Moor. Und durch das hat sich der Torfkörper zersetzt, ist entsprechend auch Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre gelangt. Und auch der Pflanzenbestand, also die Arten, die spezialisiert haben, sind durch das verloren gegangen.
Die Gräben haben sie jetzt mit Sperren zugemacht, wie kleine Staudämme aus Holz, die mit Torf eingedeckt worden sind, damit das Holz nass bleibt. Und so decken sie das Wasser zurückbehalten. Teilweise haben sie Gräben auch wieder mit Torf aufgefüllt und die entwässernde Wirkung von diesen Gräben somit aufgehoben. Jetzt werde ich noch das Auge drauf behalten, zusammen mit dem Hirt, der die Fläche bewirtschaftet und im paar Jahre dann neu entschieden, ob wieder was gemacht werden muss. Ziel für das Moor sind klar, laut Markus Kamastral.
Langfristig sicher sein, dass der ganze Dorfkörper wieder durchnässt wird, damit dadurch auch das Moor wieder leben kann in dem Sinn. Also Wasser ist die wichtigste Grundlage vom Moor. Dass wir auch wieder die Pflanzen haben, die selten sind, die spezialisiert sind auf die Moor. Und super wäre natürlich, wenn wir auch wieder ein Moor hätten, das wachsen kann, wo wieder Kohlenstoff speichern tut. Aber ich denke, nur schon, wenn wir jetzt den Status quo halten können, dann verhindern wir, dass sehr viel Kohlenstoff wieder in die Luft geht. Gleichzeitig tun wir, wie gesagt, etwas für die seltene Art. Also das wäre schon ein grosser Erfolg aus meiner Sicht.
Die Moor und Biotope sind Rückzugsort für speziell auf den Lebensraum angepasste Arten. Gleichzeitig ist es auch ein sehr effizienter CO2-Speicher. Darum ist es auch aus Klimaschutzgründen wertvoll, um die zu bewahren, dass noch mehr Kohlenstoff eingelagert werden kann, wie der Markus Kamastral weiter sagt.
Ich denke, jeder sollte mal in ein Moor reingehen. Vielleicht nicht ganz reingehen, sind auch teilweise drittempfindlich. Aber man sollte sich doch Zeit nehmen, auch mal den bedrohte und doch hochinteressante Lebensraum, sich mal Zeit nehmen, das in Ruhe anschauen. Das ist eine ganz spezielle Stimmung, finde ich. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Es ist eigentlich etwas zwischen Land und Wasser. Ein Stück Land, das dauernd im Wasser steht. Und man muss bei diesen Flächen, wo es noch möglich ist, auch reagieren, dass die Lebensräume weiter bestehen bleiben.
Der Beitrag von Livio Biondini über das erneuerte Moor auf der Vorderalp im Maienfeld. Wir sind wieder mal bei den Querspangen und ihren Nebenschauplätzen im Kanton Glaris. Genauer gesagt, das Netzl. Auf der Stau gibt es verschiedene Reaktionen und Aktionen seitens Bevölkerung, aber auch vom Kanton Glaris. Um den Verkehr flüssiger zu machen, werden Verkehrskadetten eingesetzt. Eine Quartierstrasse ist zu gewissen Zeiten aufgegangen und jetzt ist ein anderer Weg aufgemacht worden. Die Lindbrücke in Netzl. Regierungsrat und Vorsteher vom Departement Bau und Umwelt Thomas Tschudi. Wieso geht der Schleichweg jetzt auch wieder auf die Lindbrücke?
Das haben wir schon vor einer Weile angekündigt, dass wir sobald die Bauarbeiten auf der Mulliser- oder Netzstellstrasse, je nachdem wie man sie benannt, sobald wir die fertig haben, dass wir dann wieder die Lindbrücke werden auftun. Also dass wir wirklich zusätzliche Kapazitäten, die wir geschaffen haben über einen Kleinzug, wo wir eben zeitlich begrenzt für jeweils 10 Stunden am Abend auftun haben für die 1,5 Minuten, dass wir die haben ablösen können und dass wir die gleichen Kapazitäten auf der Strasse weiterhin haben, haben wir jetzt die Lindbrücke auftun.
Eben die Pfosten bei der Lindbrücke, die sind auch mal geschändet worden, sind rausgerupft worden. Hat der Kanton einen gewissen Druck nachgegeben?
Nein, ich glaube, der Druck ist auch von unserer Seite her vorhanden, dass wir Lösungen suchen müssen, dass wir den Verkehr, dass wir die lösen können. Es ist doch auch für das Gewerbe, auch für die Industrie, die wir in unserem Kanton haben, eine sehr unschöne Situation, dass wir in den Stauzeiten wirklich ein schwieriges Erschliessen haben von den peripheren Gebieten. Und dass wir da eine Lösung haben, das ist uns bewusst gewesen. Und das suchen wir jetzt über die Öffnung wieder zu verbessern, zumindest gleich zu behalten, wie wir es vorher hatten, über den Kleinzaun.
Die VCS-Sektion Gloris ist ja nicht so begeistert, dass die Brücke wieder aufgeht. Sind ihr im Gespräch miteinander gewesen?
Ich habe zumindest, wo wir den Kleinzaun die Entscheidung getroffen haben, habe ich probiert, Kontakt mit dem VCS aufzunehmen. Jetzt ist es so, dass wir Einsprachen haben, die laufen über die Polizei. Wir haben das super abgetrennt, dass wir da nicht Gefahr laufen, dass wir Sachen miteinander vermischen. Ich habe keinen Kontakt direkt mit dem VCS.
Die Brücke ist vom 16:30 bis 18:30 offen am Abend für einen Feierabendverkehr. Wieso macht man nicht einfach die Brücke den ganzen Tag auf?
Sie haben es gesagt, wir haben Einsprachen bekommen für die Öffnung nach den 60 Tagen. Die 60 Tage haben wir können machen, weil das Gesetz die Möglichkeit bietet, aus Sicherheitsüberlegungen. Und jetzt geht es darum, dass wir eben wegen diesen Einsprachen halt auch nicht überschiessen, sondern aufzeigen, dass wir jetzt nicht, wenn Einsprachen um haben, dass Blindlings einfach machen wollen, sondern wollen aufzeigen, dass auch der Kanton Mass wird halten. Aber eine Vollöffnung oder eine unbeschränkte Vollöffnung, das glaube ich, ist nicht unbedingt nötig, durch das, dass wir eigentlich das Problem wirklich in den Morgen und in den Abendstunden haben.
Also gar nicht recht von der Ausnahme, dass in diesen zwei Stunden am Feierabend eigentlich alle Strassen offen sind, wie früher, plus eine Quersprunge, wo es einfach noch dazu gibt.
Für die 60 Tage ist das effektiv der Fall. Ich glaube, es hat keine andere Strasse gegeben. Mit der Ausnahme, dass wir im Nord-Süd-Verkehr die Möglichkeit nicht haben. Oder also wir haben eine Reduktion. Wir probieren auch die Attraktivität von diesen Schleichrouten ein bisschen zu verschlechtern, dass wir effektiv auch das Ziel, das an der Landsgemeinde verfolgt worden ist, an der Duzis, sind doch so ein paar Jahre zwar her, aber das Ziel hat man in der Landsgemeinde mitverfolgt, dass man die Quartierstraßen vom Durchgangsverkehr befreit. Und das kann man zumindest teilweise mit dem Punkt erreichen, indem dass man eben halt nur vom Süd-Nord-Verkehr die Lindbrücke kann nutzen kann, wie man es auch vorher beim Kleinzug gemacht hat.
Die Brücke ist seit dem 1. Juli offen. Also gestern waren mal die ersten zwei Stunden offen gewesen. Was sind da eure Erfahrungen gewesen? Kann man schon etwas erst sagen?
Ja, viel kann man noch nicht sagen. Eben, es war der erste Tag gewesen. Wir haben aber auch merklich weniger Verkehr gemerkt. Es war also nicht eine extreme Überlastung gestern zu verspüren gewesen. Auch auf dem Nord-Süd-Verkehr ist die Staulast deutlich kleiner gewesen, als wir das auch schon beobachtet haben. Von dieser Seite her ist es wahrscheinlich nicht gerade der optimale Tag, um schon ein Resümee zu ziehen. Wir haben aber bei der ersten Stunde etwa 40 bis 50 Fahrzeuge gehabt, Lindbrücke passiert haben. Aber eben, es ist sicher zu früh, um bereits eine Bilanz zu ziehen. Ich glaube, das muss sich in den nächsten Wochen zeigen. Und eben, wie repräsentativ die nächsten Wochen werden sie, wird man sehen oder wird wahrscheinlich eben nicht ganz so repräsentativ sein, da man auch im Glarnland jetzt in die Ferienzeit hineingeht.
Danke vielmals, Thomas Tschudi, Vorsteher vom Departement Bau und Umwelt vom Kanton Gloris. Die Lindbrücke, die wird voraussichtlich bis Ende August immer am Feierabendverkehr offen sein.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
80% von allen Bündner Jugendlichen machen nach der Schulzeit eine Berufslehre. Dieses Jahr waren es gut 1700, die in der letzten Woche im Kanton Graubünden ihre Abschlussprüfung gemacht haben. Die einzelnen Berufe haben sich in den letzten 20 Jahren zum Teil aber stark verändert. Und damit auch die Ausbildung selber. Die Experten sind sich einig, die Anforderungen an die Lernenden sind gestiegen. Christina Schmid berichtet.
Die meisten Jugendlichen machen den ersten Schritt in die Arbeitswelt über die Berufslehre. Rund 80% entscheiden sich Jahr für diesen Weg. Und diese Zahl hat sich laut Massimo Ociano, am Prüfungsleiter im Kanton Graubünden, in den letzten Jahren nicht verändert. Auch wenn die Lehrlinge nach der Lehre mehr können können als noch vor 20 Jahren.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Anforderungen der Berufe gestiegen sind in den letzten 20 Jahren. Dadurch hat auch die Berufsbildung selber eine Komplexität gewonnen.
Der Grund dafür sei primär die Digitalisierung. Durch das seien die überhaupt erst neue Berufe entstanden. Man habe gemerkt, dass es Fachkräfte braucht, die gerade im digitalen Bereich daraus kommen. Digitalisierung habe aber generell alle Berufe verändert.
Als ich die Lehre angefangen habe, hat man noch mit Schreibmaschinen Zehnfingersystem gelernt. Heute ist alles digitalisiert. Das verändert natürlich den ganzen Arbeitsmarkt und somit natürlich auch die Berufe, die mit neuen Anforderungen kommen, die dann auch umgesetzt werden müssen, wo dann nachher auch der Berufsmann muss auch können.
Das bestätigt auch der Roman Caplazzi, der Ausbildner ist beim Autogewerbeverband. Zu ihm kommen Lehrlinge, die zum Beispiel mal Automechatroniker oder Autofachfrauen werden werden. Digitalisierung, die hat diese Berufe sehr stark verändert. Zum einen, weil die Autos heute deutlich mehr können als noch vor 20 Jahren. In Sachen Sicherheit, Antrieb oder Umwelt hat es grosse Veränderungen gegeben. Zum anderen.
Das Berufsbild hat sich schon eben geändert. Ich sage jetzt vom Mechaniker, der wirklich mechanische Arbeiten gemacht hat, auf heute den, der Diagnosen stellen muss, man muss können, gewisse Sachen programmieren, eben die ganz digitale Sachen, Diagnosearbeiten sind sicher massiv anders und man muss sich den neuen Gegebenheiten anpassen.
Der Roman Caplazzi mag sich noch gut an seine eigene Ausbildung vor ein Haufen Jahren erinnern. Damals haben sie wirklich noch viel mechanische Arbeiten gemacht. Und auch etwas, was anders ist, heute können die Jungen in der Schule die Arbeit an echten Autos und Motoren üben. Das war damals noch kein Thema. Und es sei wirklich ein grosser Vorteil, um die Jungen auch gut und breit auszubilden.
Ich sage immer, hier haben sie Zeit. Die Autos müssen nicht auf die Straße am Abend. Wir haben nicht den Zeitdruck. Wir haben auch nicht den Druck, dass es wirklich sogar verheben muss. Es sollte zwar schon verheben, hier können sie es üben. Ja.
Esther Stressler ist Chefexpertin im Beruf Fachfrau oder Fachmann Betreuung. Das sind die, die nach der Ausbildung zum Beispiel in Kitas arbeiten und die kleinen Kinder betreuen. Man kann sich bei diesem Beruf aber auch auf die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen spezialisieren. Auch hier hat sich laut Esther Stressler das Berufsbild verändert.
Indem das Grundbildung 2005 als EFZ-Ausbildung gesamtschweizerisch anerkannt worden ist. Das heisst, ich habe damals noch Kleinkinderzieherin gelernt. Es hat eine Professionalisierung stattgefunden. Es ist ein etabliertes Berufsfeld.
Mit der revidierten Bildungsverordnung haben jetzt auch alle Lernenden die gleichen Voraussetzungen und Bedingungen, um die Ausbildung zu machen. Und auch in der Gesellschaft hat der Beruf immer mehr an Bedeutung gewonnen. Weil familienergänzende Betreuung in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist.
In der Gesellschaft ist die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen gewachsen. Das ist vor allem im Kita-Bereich. Wachstum in den letzten 10 Jahren habe ich beobachten im Raum Chur. Also da sind Kitas wie Pilze aus dem Boden gewachsen. Zum Beispiel im MMB-Bereich, Menschen mit Beeinträchtigung. Dort kann man beobachten, es hat neue verschiedene Wohnformen gegeben.
Die Berufe haben sich also auch im Kanton Graubünden in den letzten Jahren immer mehr verändert. Weil sich die Gesellschaft entwickelt hat, weil die Digitalisierung gekommen ist und weil die Bedürfnisse und Ansprüche an die Fachkräfte jetzt andere sind. Und wenn sich die Berufe ändern, ändern sich auch Ausbildungen. Der Massimo Ociano, Prüfungsleiter im Kanton Graubünden, ist aber überzeugt, dass die Jungen das herkriegen.
Ich denke schon, dass sie gewachsen sind, weil ihr Lebensstil ist auch ganz ein anderer, als was wir hatten. Ihre Skills, die sie haben, die sie auch gelernt werden in der Volksschule, sind ganz andere, als was wir hatten. Ich bin eigentlich überzeugt, dass sie die Anforderungen erfüllen können.
Die Jungen heute, die wachsen schon mit der Digitalisierung auf. Durch das sind für sie gewisse Sachen selbstverständlich, die die älteren Generationen erst noch lernen müssen oder haben müssen lernen.
Wie die Jungen sich so in der Lehre machen und wie die Experten sie wahrnehmen, das hören wir dann morgen im dritten Teil unserer Wochenserie zum Thema Lehrabschluss. Jeden Mittwoch gibt es auf der Sportanlage in der Oberen Au zu Chur Trainings für junge Mädchen. Das wird aber nicht von Chur 97 oder vom FC Orion durchgeführt, sondern vom Förderverein Juniorinnenfußball Graubünden. Das ist kein normaler Fußballverein, sondern ein Ausbildungszentrum. Ihr Engagement und Ziel im Beitrag von Luciano Cherry.
Der Förderverein Fußball Juniorina Graubünden, kurz JIFGR, bietet Trainings an für Mädchen, die ein bisschen ambitionierter sind als der Rest. Es soll eine Art ein anderer Weg zum Leistungsfußball sein, so dass es die Mädchen dann entweder in ein Team vom Bündner Fußballverband oder zum FC St. Gallen schaffen. Das Trainingsprogramm ist speziell auf das ausgelegt, sagt der Leiter Sport vom Förderverein, der Gorsin Kaviezel.
Wir haben einen Schwerpunkt eigentlich auf Technik gelegt, vor allem und individuelles Training. Das, wo man meistens in den Vereinen ein bisschen zu wenig Zeit hat oder zu wenig Zeit nimmt. Weil es hat es für Mädchen nicht gegeben, für die Buben. Haben wir Auswahlteams, wo sie gehen können, wenn sie ein bisschen mehr wollen. Und für die Mädchen, wenn sie ganz gut sind, haben sie können bei den Buben mitspielen. Aber nachher ist eigentlich wieder fertig gewesen. Dann haben sie müssen, wenn sie halt mehr wählen haben, auf St. Gallen.
Und der Weg auf St. Gallen ist aber für viele zu weit. Darum ist es wichtig, dass es auch in Graubünden einen Ausbildungsstützpunkt gibt. Die Mädchen, die an diesen Trainings am Mittwochnachmittag amigs dabei sind, kommen aus verschiedenen Regionen von Graubünden.
Wir haben von Selva, Tusi, Sems, Chur, die, die halt auch Mädchenfußball anbieten von den Vereinen, kommen sie da zusammen und das ist ja, spannend. Die, klar sind sie mit ihren Kollegen zusammen, aber sie lernen sich halt auch schnell untereinander kennen und es gibt auch sicher Freundschaften daraus.
Diese Trainings bietet der Förderverein JIFGR jetzt schon seit einem Jahr an. Die Rückmeldungen der Trainerinnen und Trainer aus dem ersten Jahr sind gut, sagt der Gorsin Kaviezel. Noch wichtiger sind aber die Feedbacks der Spielerinnen.
Mir gefällt es gut. Ich bin auch da, dass ich etwas lerne und dass ich weiterkomme.
Da lernt man noch viel. Und das ist so ein zusätzliches Training. Und ja, viele sind da, die halt ein bisschen mehr wollen als nur im Club selber. Ja, das finde ich eigentlich noch eine gute Sache.
Das ist sehr gut, das macht Spass und das ist gut.
Für den Gorsin Kaviezel ist das Projekt, wo er viel Herzblut drin investiert hat. Darum ist für ihn umso schöner zu hören, wenn es den Mädchen im Förderverein JIFGR gut gefällt.
Ja, wenn man sieht, nachher das Lachen von den Mädchen und Freude und eben auch das Feedback, das kommt, dass sie mit Spass und Freude dabei sind, dann ist das natürlich auch für uns Trainer und für den Verein natürlich super. Und ja, macht Spass. Ja, hoffen, dass wir das noch lange so können weiter betreiben. Weil das haben auch die Mädchen verdient im Fußball, in der Region, dass man die nicht einfach, auch böse gesagt, vergisst.
Aktuell bietet der Förderverein JIFGR Trainings für Mädchen zwischen 10 und 16 an. Der Gorsin Kaviezel sagt, dass es wichtig ist, zum frühen Anfang, wenn die Mädchen wirklich eine Karriere im Fußball starten wollen.
Dank vielen Sponsoren kann der Förderverein sein zusätzliches Training gratis anbieten. Für das Training im Stammverein müssen die Mädchen einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Das war es mit dem heutigen Infomagazin. Wer die Sendung nochmal hören will, macht das entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.